ARD.
Herzlich willkommen. Es ist so wunderschön, dass ihr alle wieder dabei seid. Entschuldigung, ich verfalle in meinen Heimatdialekt. Charlotte Grieser, die Fürstin des Fastelovendhöck. Und auf der anderen Seite des Internets?
Der Leutnant des Logarithmus, Enias Roch.
Oh.
Ohne Fastelovend.
Ihr hört schon, ich bin voll in Stimmung. Enias kann auch sehen, dass ich verkleidet bin. Ich liefere ein Selfie nach auf Insta. Und bei mir geht es heute auch, anlässlich Karneval, um, ich sag mal, Verkleidungen, die man in der Wissenschaft dringend braucht. Was hast du so?
Hast du das mitgekriegt? Vor ein paar Tagen wurde auf Sylt ein toter Wal angeschwemmt.
Oh Gott, ja.
An Valentinstag. Ist mal was anderes als Blumen. Die große Frage ist, was macht man mit so einem riesigen Kadaver? Das ist nämlich kniffliger, als man denkt. Das ist auch ein Fall für Wissenschaft.
Da steckt man sich nicht an den Finger, ja.
Was würde man sich an den Finger stecken?
Ach so, falls man einen Ring geschenkt bekommt. Ich war jetzt noch beim Valentinstag, sorry.
Ich war bereits in der Welt der verfaulten Tiere. Also in Sylt, ich verrate es einfach, sie haben das tote Tier aus dem Wasser geborgen, schnell mit einer Kettensäge zerlegt und das Ganze dabei auch großräumig abgesperrt, denn sie hatten Angst, dass der Wal explodiert.
Stopp, warte. Ich habe zwei Fragen. Erstens, mal kurz mit einer Kettensäge. Was war das für ein Wal?
Das war ein Pottwal.
Was?
14 Meter lang. Ungefähr.
Und mal eben kurz mit der Kettensäge, das hat doch ewig gedauert, oder?
10 bis 15 Tonnen schwer, also ungefähr so viel wie ein moderner SUV. Also es war schon ein Koloss.
Okay, und hast du gesagt, sie hatten Angst, dass er explodiert? Ich dachte immer, das wäre so ein Mythos, dass gestrandete Wale explodieren. Stimmt das wirklich?
Das stimmt tatsächlich wirklich.
Ach, du Scheiße.
Also wenn der Wal da tot im Meer treibt und vor sich hin west, dann entstehen in seinem Inneren Fäulnisgase und die pumpen ihn auf.
Ja, okay.
Wie so ein Ballon und dann kann er natürlich aufplatzen und dann spritzt alles Mögliche raus. Innereien, modrige Fleischfetzen, Blut.
Biblische Figuren.
Ja, und nicht nur das, ich habe auch gelesen, auch der Penis kann herausgedrückt werden. Ob das eine biblische Figur ist, weiß ich nicht. Ich bin da nicht so bibelfest. Pottwale sind ja tolle Tiere.
Solange sie leben, ja.
Und die können 1,5 Stunden unter Wasser bleiben, mehrere tausend Meter tief tauchen. Das ist auch das Problem, warum sie dann in der Nordsee nicht so gut zurechtkommen, die ist nicht tief genug. Und die können dann halt, wenn sie sich verirren, und hier landen, leicht stranden. Und das, was ich jetzt gelesen habe, was in so einem Wal passiert, wenn der dann tot ist und hier strandet, habe ich gedacht, das könnte doch auch uns Menschen passieren. Also wir faulen doch auch, wenn wir tot sind.
Du meinst, okay, wir sind jetzt beim appetitlichen Thema Wasserleiche?
Wir sind beim sehr normalen Thema Leben und Sterben, was uns alle eint, the circle of life. Also wenn der Wal, der tote Wal, droht zu explodieren, und das ist als Mythos bekannt. Ja. Warum droht das nicht bei einem Menschen? Warum sagen wir nicht, oh, Beerdigung, lieber schnell beerdigen, bevor der explodiert?
Also ich weiß, dass es manchmal so ist, dass tatsächlich noch Gase entweichen, halt aus den Öffnungen, aus denen auch bei lebenden Personen Gase entweichen.
Ja, aber da wird man auch nicht von explodieren sprechen. Übrigens, explodieren ist ohnehin etwas dramatisch formuliert. Also wenn da so eine Stelle aufplatzt bei so einem Wal, Dann spritzt da irgendwas raus. Das kann auch sehr weit spritzen. Und es ist jetzt nicht gefährlich im Sinne einer TNT-Explosion oder einer Atombombenexplosion, sondern das kann Keime rumschleudern. Und das ist ein Risiko, was man nicht eingehen möchte, weil der Wal und der Mensch, die treffen selten aufeinander. Wir haben also keine Ahnung, was der Wal so für Parasiten hat. Und was für Krankheiten der hat. Und wir haben auch keine Ahnung, was so ein Walvirus mit einem Menschen macht oder einem Hund oder irgendwas, was halt nicht in der Tiefsee wohnt. Deswegen ist man da lieber ein bisschen vorsichtig.
Darf ich an der Stelle ganz kurz einhaken? Das ist ja jetzt nicht der erste Wal, der jemals angespült und dann zerlegt wird. Apropos, bitte kurz, merkt ihr kurz die Frage, was machen die danach damit? Aber wird das dann nicht untersucht? Also untersuchen die nicht das Blut und die Innereien und dann eben auch die Viren und Parasiten, die so ein Wal in sich trägt? Also wissen wir was darüber?
Darüber weiß man was. Das ist auch sehr spannend, weil man tatsächlich von den Tieren sonst nicht so viel mitbekommt. Und vieles, was man über Wale weiß, weiß man aus dem Walfang.
Mhm.
Und man kann auch ein paar Tiere beobachten, aber nicht viele. Und wenn dann mal einer an die Küste kommt, dann schneidet man sich gerne ein Stück raus, um das zu gucken. Aber trotzdem, aus dem, was man bisher über Wale weiß, habe ich den Eindruck, dass man nicht sicher sagen kann, jo, hier, das der Spritzer, faule Walsoße, ist ungefährlich. Und okay. Deswegen lieber, ne, wer weiß, ne, ich sag mal, Corona war ja auch eine Krankheit, die jetzt nicht primär, glaube ich, für den Menschen, bei Menschen zu finden war. Wer weiß, was der Wal mitbringt. Also ich wollte wissen, können auch Menschen explodieren, wenn sie tot sind? Und ich habe gedacht, ich rufe da einfach an, das gute alte Telefon, und habe einfach einen Experten für marine Wirbeltiere angerufen, der jetzt just auch mit diesem Syltwal zu tun hatte, von der Stiftung Tierärztliche Hochschule Hannover in Büsum. Und der hat gesagt, also normalerweise kann man so ein Wal auch appetitlich zerlegen. Das muss jetzt nicht unbedingt mit der Kettensäge sein. Das war jetzt schon eher rabiat, musste wohl schnell gehen. Und normalerweise gucken Sie, dass Sie auch ein paar Teile fürs Museum mitnehmen. Jetzt haben Sie immerhin noch schnell den Magen rausholen können. Also, die haben was zu untersuchen.
Yeah.
Und der hat gesagt, das ist so, der Körper eines Wals ist einfach wahnsinnig gut isoliert. Denn der schwimmt den ganzen Tag im Salzwasser. Also der Wal, nicht der Experte. Und der hat sozusagen einen Neoprenanzug in Bio an. Super dicke Haut. Und deswegen, wenn der tot ist, behält er sehr lange seine Körpertemperatur. Und deswegen fault er innen drin besonders gut. Und diese dicke Haut ist auch nicht besonders durchlässig. Das heißt, die Gase können da gar nicht so gut raus. Und wir haben jetzt keine super dicke Speckschicht. Deswegen ist beim Wal wohl eher das Aufblas- und Platzrisiko gegeben als beim Menschen.
Bitte noch einmal zurück zu meiner Frage.
Ja?
Was machen die jetzt mit dem? Also du hast schon gesagt, der Magen wird mitgenommen, ein bisschen was fürs Museum. Aber der Rest?
Das kommt einfach in eine Tierverwertungsanlage. Und daraus werden...
Mit Kuhfutter. Katzenfutter?
Hm? Katzenfutter? Schön. Weiß ich nicht.
Ja, gut.
Ja, also die Frage ist ja, wenn es erstmal weg ist vom Strand, ist ja gut. Ne? Das ist ja was uns alle umtreibt. Wie kommt der Wal jetzt erstmal hier weg? Was dann da möchte, die weitere Nahrungskette möchte man ja gar nicht wissen. Es gab 1970, habe ich gelesen, den Versuch, so einen Wal zu sprengen.
Also der Explosion zuvorzukommen sozusagen.
Genau, die Explosion zuvorzukommen. Im Bundesstaat Oregon, ne, haben sie gesagt, so, pack doch 500 Kilo Dynamit rein. Und
was?
Es ist grandios schiefgegangen.
Oh Gott.
Das kann man sich im Internet angucken. Es gibt da bei YouTube einen Film drüber. Mehr als 21 Millionen Aufrufe. Also Leute, das ist eure Take-Home-Message. Wenn ihr Scheiße macht, kann es immer noch ein viraler Hit werden. Wir verlinken euch das Video von der Oregon Historical Society mal in den Shownotes. Man sieht, der Wal explodiert, Fetzen fliegen durch die Luft, sie klatschen überall runter und zerstören sogar ein Auto. Also, wenn du demnächst einen Wal zerlegen möchtest am Rheinufer.
Kettensäge.
Ja, auch da hat ja der Experte gesagt, also Kettensäge, vielleicht kann man auch einfach mit einem scharfen Messer so absägen, dass vom Wal noch ein bisschen was übrig ist. Sprengen ist jetzt auch nicht so die beste Idee. WissenschaftlerInnen an der Griffith University haben sich Gedanken gemacht, was tun mit einem Wal. Und sie haben verschiedene Techniken evaluiert.
Ist das dann so, wie wenn man Sushi-Koch wird, dann muss man so ganz viele Schnitttechniken erstmal lernen, wie man die Fische richtig zerlegt?
Weder in der Domäne Sushi-Koch noch Wal zerlegen fühle ich mich jetzt originär zu Hause. Ich weiß nicht, ob es ein eigener Beruf ist. Was würdest du denn machen, wenn du jetzt sagst, okay, ich gehe jetzt nicht mit der Kettensäge ran oder ich spreng ihn jetzt nicht, sondern er muss weg. Was würdest du damit tun?
Also, vielleicht kann man ihn ja am Stück wegkriegen, also bis zur Tierverwertungsanlage, das wäre natürlich das Einfachste, weil das gibt dann wenigstens Sauerei.
Genau, also eine Möglichkeit ist entsorgen, ne? Und zum Beispiel auch auf einer Deponie, also der kann auch einfach in Sondermüll. Ne?
Ja gut, also vielleicht gibt es ja ein paar einheimische Tiere, die Fleischfresser sind und ne?
Ja, einfach liegen lassen,
ja, oder die nächste, keine Ahnung, wer frisst denn Walfleisch? Die haben keine Fressfeinde, ne? Dumme Frage. Aber
der Mensch, ja.
Man kann auch Steaks draus machen, ja, aber das meintest du wahrscheinlich nicht.
Also eine Möglichkeit ist auf der Deponie oder im Tierkadaveranlage, eine andere ist tatsächlich liegen lassen und zersetzen lassen. Sehr billig, sehr einfach. Nachteil, vielleicht nicht so gut fürs Grundwasser, vielleicht nicht so schön für den Strand.
Könnte explodieren.
Vielleicht nicht so schön für die Nase, könnte auch andere Tiere anlocken, hat gegebenenfalls Krankheiten. Waldeponie ist übrigens ethisch und kulturell umstritten, habe ich gelesen.
Waldeponie.
Also den Wal auf einer Deponie zu entsorgen.
Aber also ob ich den dann auf einer Deponie entsorge oder zu Katzenfutter verarbeiten lasse, finde ich jetzt nicht so ethisch den und Unterschied.
Okay. Naja, du kannst den Wal auch noch zu Biodiesel verarbeiten, stand da.
Ah, das ist doch super.
Klingt sehr gut. Hier steht, es ist kostspielig und riskant. Also riskant halt immer, könnte explodieren, brauchst Geräte, musst den irgendwie zerlegen. Interessant ist, du könntest ihn auch einfach vergraben. Am Strand vergraben.
Ah, dann Kompost wird er sozusagen kompostiert, ja, in der Erde, also beerdigt.
Genau. Reichert den Boden mit Nährstoffen an, wäre ein Vorteil. Schlecht fürs Grundwasser.
Ich wollte
gerade sagen. Und die Lösung, die das Nonplusultra ist, jetzt kommt sozusagen die Conclusio.
Oh Gott.
Wieso, oh Gott? Das ist eine, jetzt kommt eine gute Lösung, du freu dich.
Nein, ich warte, ja, was jetzt kommt.
Abschleppen. Also, ist für dich im Karneval vielleicht auch ein bekannter Vorgang.
Oh, bitte,
aber
bitte.
Dieser Wal wird aufs Meer abgeschleppt. Es ist ein nachhaltiges Recycling. Es kommt aus dem Meer, du gibst es ins Meer zurück. Du ziehst ihn raus mit einem starken Kutter.
Das klingt gut.
Und dann
passiert das, was sonst auch mit Walkadavern passiert. Sie sinken irgendwann zum Grund und werden Futter.
Genau.
Ach, das hört sich super an.
Ja. Nachteile? Es kann dazu führen, dass die Kadaver wieder an Land gespült werden. Und der von dir mühsam raustransportierte Wal kann dann auch Schiffe rammen oder irgendwie irgendwelchen Schiffen in die Quere kommen. Und deswegen gab es dazu eine Studie. Sie haben also einen Walleichnam mit Sensoren ausgestattet und getrackt. Wo fährt der hin und was passiert mit dem? Und sie haben gesagt, okay, entscheidend dafür, wo der Wal hintreibt, ist der Wind, der das Tier an der Oberfläche vorantreibt. Und die Strömungen im Wasser spielen wenig eine Rolle. Wissen wir das auch? Ich habe noch gedacht, eine Lösung fehlt für mich, nämlich gerade bei Explosionsgefahr. Du hast ja schon gesagt, einfach mal punktieren. Gute Sache. Wenn du jetzt das Gas nicht irgendwie in der Luft haben willst, wie wär's denn mal mit kontrolliert abfackeln, wie bei so einer Raffinerie? Einfach so eine Walkerze anzünden.
Ja, wurde nicht Waltran, wurde doch früher auch verwendet als Brennmaterial, oder?
Ja. Und ich finde es vielleicht auch nicht so nachhaltig. Dann, also einfach nur verbrennen ist schlecht. Wir haben ja auch schon mal Gasknappheit erlebt vor ein, zwei Wintern. Jetzt, wo Nord Stream 2 nicht mehr kommt und unsere Versorgung sichert, kann vielleicht die Natur herhalten. Ich habe geguckt, wie viel Gas braucht eigentlich ein Einfamilienhaus in Deutschland. Also ungefähr 15 Kubikmeter pro Quadratmeter Wohnfläche. Also wenn du 100 Quadratmeter hast.
Wie viele Wale brauche ich dafür?
Das ist die Frage. Also du bräuchtest für ein Haus im Wesentlichen so Pi mal Daumen 1500 Kubikmeter Gas. Wenn der Wal jetzt ungefähr 15 Meter lang ist, wie groß ist so ein Walquerschnitt? Also wenn der Querschnitt ein Quadratmeter ist, reicht ein Wal ungefähr für 3 Tage. Kommt man nicht weit, aber zumindest das Wochenende ist schon mal safe.
Ich habe mich aus gutem Grund in letzter Zeit viel mit Verkleidungen beschäftigt und dann ist mir eingefallen, ich glaube, ich habe mal was darüber gelesen, dass sich auch in der Wissenschaft verkleidet wird. Und zwar rede ich jetzt nicht von Laborkitteln oder so, ne, oder Strahlenschutzanzug, sondern tatsächlich verkleidet und zwar als Tier. So.
Manchmal, und zwar nicht Karneval in der Arbeitsgruppe.
Nein, nicht Karneval in der Arbeitsgruppe, sondern tatsächlich für die Forschung. Und nicht die Forschung an Ethanol-Derivaten. Ne? Manchmal muss man sich ja was einfallen lassen, um die Daten zu kriegen, die man kriegen möchte. Gerade BiologInnen im Feld, ne, müssen da kreativ sein. Und mein persönlicher Liebling ist das hier. Biologen aus Kanada wollten was darüber rausfinden, wie erfolgreich Bären beim Fischen sind. So, also ne, die Schwarzbären in Kanada, die angeln sich ihre Lachse mit der Pfote und den Lachs muss man aus dem Fluss rausholen und die Lachse sind ja jetzt auch nicht komplett doof. Die sehen den Bären und versuchen abzuhauen. So, in British Columbia gibt es eine nennenswerte Population von Albino-Schwarzbären. Ja, also die sind einfach komplett weiß.
Also Weißbären.
Weißbären, genau. Das ist sogar eine Unterart. Also geschätzt mehrere hundert von diesen Bären, das ist auch das Wappentier dieses Bundesstaates. Und
das heißt, die haben wesentlich einen Eisbären als Wappen, obwohl es da keine Eisbären gibt.
Ja, die sind morphologisch sehen die schon ein bisschen anders aus als Eisbären. So. Aber ja, ein weißer Bär. So. Und dann könnte man jetzt denken, vielleicht erkennen die Fische die nicht als Gefahr und verschwinden nicht. Zack, lecker Fischbrötchen für den Bären. Und die wollten das jetzt genauer wissen. Du kannst jetzt natürlich sagen, ich investiere sehr lange in Beobachtung und hoffe, dass man oft genug die weißen Bären vor die Kamera kriegt, um dann eine statistisch valide Aussage zu treffen, so ob die wirklich mehr Fisch fangen als die schwarzen Bären. Oder man verkleidet sich einfach als weißer Bär.
Und guckt, was die Fische machen.
Und guckt, was, ja, wirklich, die haben genau das gemacht. Sie haben sich als schwarze und auch als weiße Bären verkleidet und geguckt, wann checken die Lachse das eher, dass da der Bär ist, ja. Und tatsächlich festgestellt, weiße Bären sind halt im Tageslicht durch die Wasseroberfläche nicht so gut zu sehen wie schwarze. Und deswegen sind dann die Weißen wirklich erfolgreicher beim Fischen. Die Schwarzen haben dafür nachts den Vorteil beim Jagen. Und das hat weitreichende Konsequenzen, die vermuten, dass die Population dieser weißen Bären schon so lange so stabil ist, weil sie eben diesen Vorteil bei der Lachsfischerei haben. Finde ich großartig.
Das hat man jetzt nur dadurch rausgefunden, dass man sich als Bär verkleidet hat.
Vielleicht war es auch einfach so, dass sie gerne mal im Bärenkostüm rumlaufen wollten und dann einen passenden Forschungsantrag geschrieben haben. Das ist natürlich möglich, das weiß ich nicht genau.
Das ist aber ein großes Risiko. Da ziehe ich meinen Hut vor. Ich würde mich nämlich nicht in einem Gebiet, in dem es wilde Bären gibt, als Bär verkleiden und dort anderen Konkurrenten das Essen vor der Nase wegfischen.
Ja, stimmt. Vielleicht auch nicht gerade in der Mating-Season, ja.
Ganz genau, ja. Und dann kommt da gerade einer, der Druck auf der Pipeline hat. Nee.
Was mir auch sehr gut gefallen hat, ich habe dann natürlich weiter recherchiert, im Mara River in Kenia, da leben so um die 4000 Nilpferde. So, was machen Nilpferde den ganzen Tag? Die schwimmen, die fressen und naja, das muss halt hinten auch wieder raus. Das heißt, die kacken alles voll und das ist jetzt nicht so wahnsinnig gut für den Fluss, wenn die Population so groß ist, denn wir reden von nicht unerheblichen Mengen. So ein Nilpferd frisst zwischen 20 und 45 Kilo pro Tag. Da muss halt der Großteil auch wieder von raus. So. Und dann kann der Sauerstoffgehalt des Wassers sinken. Es ist wahrscheinlich schlecht fürs Ökosystem. Das muss man aber überprüfen. Und um das zu schaffen, nimmt man nicht nur Wasserproben, sondern man sammelt Nilpferdkot für die Analyse. Das Problem ist, Nilpferde oder Flusspferde korrekterweise mögen Menschen, die mit Booten da rumfahren, nicht so gerne. Und die sind ja gefährlich, die Viecher. So. Also musst du ein ferngesteuertes Boot nehmen. Aber das mögen die auch nicht und es ist schon häufiger passiert, dass diese Boote dann einfach von den Hippos versenkt werden. Also, damit nicht so viele Forschungsboote und damit Forschungsgelder versenkt werden, sehen bei denen die Boote jetzt aus wie Krokodile. Das heißt, die haben diese ferngesteuerten Boote vorne so eine Krokodilschnauze dran gebastelt und hinten so einen Schwanz. Und Krokodile und Flusspferde lassen sich gegenseitig in Ruhe, deswegen funktioniert das jetzt besser. Ja.
Ah, okay, das weiß man schon. Ich hätte jetzt auch befürchtet, dass man sagt, prima, jetzt haben die alle so Angst, dann fahren wir dahin, keiner greift uns an, aber damit beeinflusse ich mein eigenes Ergebnis, weil vielleicht dass der Hippo sich denkt, wenn das Krokodil zuguckt, kann ich nicht. Dann hast du einfach falsche Messdaten gesammelt, wie viel die da kacken.
Man weiß einfach, dass die halt so nebeneinander existieren und sich größtenteils ignorieren.
Ja, cooler Trick.
Eigentlich schon. Und verkleiden ist auch noch wichtig, wenn es ums Füttern geht, nämlich wenn Wildtiere von Hand aufgezogen werden müssen. So, weil es in einer Auffangstation ist oder wenn die ausgewildert werden sollen oder wenn die Eltern gewildert wurden oder so, dann sollen die ja nicht lernen, Menschen bringen das Futter, weil die sonst das irgendwann nicht mehr auf die Kette kriegen, sobald sie wieder ausgewildert sind. Deshalb gibt es in einer chinesischen Aufzuchtstation für Pandas PflegerInnen, die sich Panda-Kostüme anziehen und dann damit die kleinen Pandas füttern. Und in einer Kranich-Auffangstation in Wisconsin, da haben die PflegerInnen, die ziehen sich so eine, also die haben quasi wie so ein Fettlaken über dem Kopf, damit die Kranich-Jungvögel sie nicht sehen. Und an der Hand haben die so eine Handpuppe, die aussieht wie der Kopf von so einem Elternvogel. Und der wirkt dann quasi das Essen raus. Also da schieben die dann das Essen raus in den Schnabel des Jungvogels. Das ist so geil. Also die bewegen dann auch den Arm so, wie sich ein Kranich Hals und Kopf bewegen wird. Das ist einfach großartig. Also kann man sich auch was angucken. Es gibt Videos, es gibt Bilder von diesen Kostümen. Wir verlinken das gerne. Also ich konnte wirklich nicht mehr gestern.
Ja, in den Einfachrichtungen musst du halt lernen, wie du den Plasmaofen anheizt und da per Mikrowelle zündest. Und anderswo musst du halt lernen, wie man die Kranichhandbewegung macht. Wo wir gerade bei Bären waren, ich habe noch was für den Alltag. Ein Biologe aus Montana hat untersucht, wie vertreibe ich am besten Bären.
Was man halt so in der Großstadt jeden Tag braucht, ja.
Genau. Und er hat gesagt, ich mache jetzt nicht nur eine langweilige Literaturrecherche, sondern ich mache ein Feldexperiment.
Oh oh.
Und er hat in den letzten Jahren 163 Bären vertrieben mit verschiedenen Methoden.
Also er lebt noch und hat publiziert, ja.
Ja, das haben nicht die Bären für ihn erledigt. Man will die Bären ja nicht unbedingt bei sich im Vorgarten haben. Es geht hier konkret um Ursus arctos, also kein Arktisbär, sondern der gute alte Braunbär, insbesondere der Grizzly.
Mhm.
Ich war kurz verwirrt, weil, soweit ich weiß, ist arctos griechisch für Bär und Ursus ist lateinisch für Bär. Also ist Ursus arctos der Bärbär?
Der Bärbär.
Was auch immer. Blöderweise sind Bärbären Allesfresser. Sie finden also durchaus auch bei uns auf unserer Tafel was ihnen schmeckt. Und deswegen kommen sie gerne dahin, wo Menschen sich niederlassen. Und sie sind sehr gefährlich, können bis zu 750 Kilo schwer werden. Die Klauen sind so lang wie ein Taschenbuch. Also am besten weg damit. Wir hatten das schon mal bei einer anderen Folge, da habe ich das Fachwort dazu gelernt, das heißt vergrämen, also es dem Tier...
Ach ja, Taubenvergrämung.
Genau, dem Tier ungemütlich machen, ne? Ohne ihm zu schaden, sodass es sich mehr oder weniger freiwillig einen anderen Platz sucht.
Und ich vermute, das X reicht nicht, ja?
Nee, also eine Idee war X in groß, Methode 1, verfolgen mit einem großen Auto und hupen.
Oh Gott, das schadet dem Bär nicht, okay.
Methode 2, schießen mit Schrotflinten oder Pumpgun.
What?
Oder mit Paintball-Kanonen, angeblich aber nur zur Abschreckung. Also nicht drauf zielen, sondern knallen. Mhm. Methode 3, man benutzt Redline Airedales. Klingt wie eine Fluglinie, ist aber ein Hund. Und diese Hunde, die haben sich wohl schon mal empfohlen als Wildschwein-Vergrämer.
Aha.
Also die rennen da rum und kläffen und dann denkt das Wildschwein sich, nee, also...
Kein Bock. Und
kein Bock.
Dann hat sich der Forscher gedacht, ach komm, die Nummer größer, ob es jetzt ein Wildschwein ist oder ein Bär.
So, hasso. Ne? Lassies größter Auftrag. Teil 7, das Ende der Lassie-Saga.
Das Ende, ja, genau. Das war's dann nämlich. Okay, ja, also im Auto hinterherfahren, Krach machen durch Schießen, wobei mir auch echt andere Sachen einfallen würden, womit man Krach machen kann, aber wir befinden uns in den Vereinigten Staaten. Okay, fair enough. Ja. Dritter Punkt, Hunde. Hm. Und was gibt's noch?
Wir fliegen mit einer Drohne. So, also.
Und das nervt den Bären so dermaßen. Okay.
Das ist die Idee dabei. Ich habe gedacht, es klingt alles sehr plausibel, aber doch lieber erstmal checken, was für eine Zeitschrift das ist. Frontiers in Conservation Science.
Aha.
Es geht also um Erhalt und Management der biologischen Vielfalt und Impact-Faktor geht so, aber es ist peer-reviewed, also es ist in Ordnung.
Okay.
Auf der Evidenzpyramide würde ich es nicht allzu hoch einsortieren, denn es ist ja im Wesentlichen, er hat 163 mal einen Bären vertrieben und darüber Buch geführt. Es ist nicht gerade eine Blindstudie. Wobei, stell ich mir kniffig
wie
vor.
Wie sollte das funktionieren, frage ich mich jetzt.
Wie sollte man jemanden einen Bären vertreiben lassen, ohne ihm zu verraten, dass es darum um Bären vertreiben geht? Ja.
Kriegt und man die Augen verbunden so. Und macht einfach immer Krach und manchmal ist ein Bär da und manchmal nicht? Huh?
Er hat ein Erfolgskriterium, nämlich wenn er den Bären geärgert hat, dann beobachtet er ihn eine Stunde lang und wenn der Bär sich dann mehr als 200 Meter von der Ärgerstelle entfernt hält, dann sagt er, das nenne ich einen Erfolg. Das ist erfolgreich vertrieben. Und die 200 Meter hat er sich überlegt, in den USA, in den Nationalparks, sollen Menschen zu Grizzlybären 100 Meter Abstand einhalten. Also hat er das Doppelte genommen.
Nur 100 Meter?
Der Grizzly hat die schnell zurückgelegt, glaube ich, ne?
Ja, eben. Also ich war tatsächlich mal im Yellowstone National Park und wir haben einen Grizzly gesehen. Und der war definitiv deutlich weiter weg. Und als dann der so langsam sich drehte und so in die, also man konnte den mit bloßem Auge zwar erkennen, aber so richtig gut sehen konnte man den nur mit dem Fernglas. Und als der sich dann aber drehte und so langsam in diese Richtung trottete, wo die Touris standen.
Und schon die Lippen leckte, ja.
Das habe ich nicht mehr gesehen, aber dann kamen die Ranger schon und waren so, okay, sie steigen jetzt alle wieder in ihre Autos und fahren hier weg, weil der Bär kommt in unsere Richtung. Also das war mehr als 200 Meter Abstand.
Ja, und also 200 Meter Abstand, dann hat er gesagt, dann ist das ein Erfolg. So, okay. Wesley M. Sarmento heißt er und er arbeitet für die US-amerikanische Bundesbehörde, die sich um Tiere und Reservate kümmert, als Bärenmanager.
Das ist auch ein schöner Beruf.
Ja, im Rahmen dieser Tätigkeiten hat er schon oft Bären aus Wohngegenden vertrieben. Ich habe mich gefragt, ob es wohl in Amerika beim Arbeitsamt auch so eine Infoakte beim Berufsinformationszentrum gibt. So, guten Tag, ich möchte gerne als Bärenschreck arbeiten. Was muss ich denn da können?
Das gibt es wahrscheinlich in Deutschland als Taubenvergrämerin und in den USA gibt es dann halt Bärenvergrämer.
Ja. Und surprise, surprise, was hatte wohl den meisten Erfolg? Welche Methode?
Also ich würde ja jetzt auf die Hunde tippen, weil die am ehesten so einem natürlichen Feind ja nahe kommen, oder?
Ah, doch nicht surprise. Okay, ich fand das relativ eindeutig. So, ich bin jetzt ein riesengroßer Bär, da kommt ein Hund an oder da kommt ein SUV und jemand hupt oder schießt aus dem Fenster. Also tatsächlich Fahrzeugverfolgung und Projektile tun sich nichts. 85% Erfolg oder 74%, aber nicht signifikant, der Unterschied. Hunde haben leider total verkimmelt, wie man im Rheinland sagt. Also abgestunken, abgelust für alle anderen. 57% und sie bringen noch Folgendes mit sich als Nachteil. Eine Knarre kannst du einfach kaufen. Den Hund musst du Kannst auch kaufen, aber du musst ihn trainieren. Da drückst du nicht auf den Knopf und sofort macht der Hund Bärenvertreibung.
Und du musst genug Wahlkadaver organisieren, um den Hund zu füttern, ja, klar.
Genau. Und am besten musst du dich auch noch als Hund verkleiden, damit er Kommandos von dir akzeptiert in der Rangreihenfolge des Rudels. Und signifikant die meisten Erfolge mit 91% hatten Drohnen.
Echt?
Und Wesley Sarmento sagt jetzt, Drohnen sind effektiv und sicher für die Abschreckung von Raubtieren. Und das sollte man auch bei anderen Tieren nochmal untersuchen. Und man sollte auch nochmal eine richtige Studie machen. Das ist super. Die Tiere fühlen sich durch Drohnen offenbar sehr gestört. Und weil er ja für Tiere ist, hat er gesagt, man braucht aber jetzt auch, zeigt ihm seine Arbeit, Vorschriften, damit blöde Freizeitdrohnen, die am Bären nicht stören. Ich habe mir auch hier Gedanken gemacht, danke für diesen ersten Aufschlag, Wesley, hier schon der nächste Forschungsimpuls. Wie wäre es denn, wenn es noch besser klappt? Die Drohnen könnten ja zusätzlich noch Geräusche abspielen. Ja, also Braunbären haben, glaube ich, kaum Feinde, höchstens Parasiten. Die machen aber keine Geräusche, habe ich gedacht. Also was würde man abspielen? Vielleicht Schreie?
Oder nervige Musik.
Oder Duftstoffe. Wie wäre es denn mit Vanilla Kisses oder sowas, was sich so Teenager organisieren? Irgendwas, wo der Bär denkt, oh, genau. Also Leute, eure Take-Home-Message, Braunbären kann man sehr gut mit der Drohne verscheuchen. Ich hoffe, das hilft euch jetzt. Braunbär ist gefährlich. Gefährlicher ist nur ein brauner Mob.
Jetzt hast du gerade schon wieder vom Riechen angefangen, hier tolle Gerüche, die Bären vertreiben. In der letzten Folge haben Sina und ich ja überlegt, dass Mumienschnüfflerin unsere favorisierte zweite Berufslaufbahn wäre. Und haben überlegt, wie man wohl an diesen Job kommt. Und zack, unsere HörerInnenschaft hat geliefert. Also Berit hat uns geschrieben, Manu hat uns geschrieben, auch danke dafür. Ich weiß jetzt zum Beispiel, dass Menschen mit ihrem, danke für dieses Wort, Gesichtserker, in ganz unterschiedlichen Bereichen arbeiten, zum Beispiel bei Parfumherstellern. Ich weiß jetzt, dass es humansensorisches Messverfahren heißt. Im Klartext, Mensch riecht dran.
Riechen.
Aber.
Oh, hier würde ich ein humansensorisches Messverfahren empfehlen.
Ja. Aber natürlich ein geschulter Mensch. Und zwar nach zum Beispiel einer ISO-Norm, ISO 16000-28 Innenraumluftverunreinigungen, ist auch ein schönes Wort für den Deutschkurs. Und dann kannst du Geruchsprüferin sein. Die Wissenschaft dahinter ist die sogenannte Olfaktometrie, also die Wissenschaft der Reaktion von Prüfpersonen auf Reize, die den Geruchssinn betreffen. Boah, ich raste aus, es gibt einfach alles, ja. Und dann musste ich natürlich eine Geruchsprüferin fragen. Elke Bruns-Tober ist nämlich Sachverständige für Schadstoffe und Gerüche in Innenräumen beim Berufsverband AGÖF. Und da gibt's wirklich ganz genaue Richtlinien und Protokolle, wie man was erschnüffeln muss. Und dann hat sie mir erzählt,
AGÖF-Geruchsprüferin wird man, indem man an Schulungen teilnimmt, wo man dann anhand von Sniffing-Sticks zunächst einmal feststellt, ob die Nase geeignet ist, sensorisch Gerüche zu differenzieren und auch die Intensität der Gerüche zu beurteilen. Und in weiteren Schulungsschritten werden dann auch spezielle Innenraumgerüche den Prüflingen dargeboten, sodass man dann auch einheitliche Begriffe findet für die Gerüche, die von den Bauprodukten ausgehen.
Es gibt ein Fachwort für, hier stinkt's nach Baukleber oder nach...
Genau. Irgendwie, ich glaube, ja. Asbest. Ne? Aber das Geilste finde ich wirklich, das ist jetzt in diesem Ton nicht mehr drin. Also das Geilste finde ich, was sie mir noch erzählt hat, war, man muss sozusagen die Nase vorher kalibrieren, ja, also so auf Null setzen zu bestimmten Buttersäure-Duftstoffen. Ich weiß es nicht. Also es ist ein Fass ohne Boden offensichtlich. Ganz großartig. Vielen Dank, Elke Bruns-Tober. Und überhaupt danke an alle, die uns schreiben per Mail, auf WhatsApp, auf Signal sind wir inzwischen. Meldet euch gerne, wir sind sehr glücklich darüber.
Ich kann mir vorstellen, wenn du so als geschulte Nase dann deine ISO-Zertifizierung hast, dass diese Norm auch noch viel mehr umfasst. Also wenn du sagst, ISO-zertifizierte Innenraumverunreinigungen, das kann auch die Leute dann betreffen, die den Raum verunreinigt haben, oder? Kann man sagen, ich habe das hier sehr ordnungsgemäß, dreckig und stinkend gemacht?
Ich, Also ich vermute mal, dass das nicht Sinn und Zweck der Sache ist, aber möglich wäre es natürlich, dass man auch, wenn man geprüfte Nase ist, das herbeiführt, was man riechen soll. Aber die Frage, die ich mir stelle, ist eher, habe ich dann, wenn ich so einen Beruf habe, also so wie ich bin Journalistin und ich sehe ständig irgendwo die Geschichten und will immer wissen, was der Hintergrund ist und was ist die Quelle von dem, was du mir da gerade erzählst. Ist es auch so, wenn ich staatlich ISO-geprüfte Nase bin, dass ich immer überall alle möglichen Sachen rieche, die ich vielleicht nicht riechen will?
Oder ja, dass man andauernd so eine Skala hat, so dass man gar nicht mehr unbefangen, ich kann ja auch ganz unbefangen gar nicht mehr Radio und Podcast hören, weil ich das einfach höre als Macher. Vielleicht ja. Kann sie auch gar nicht mehr normal riechen. Jemand sagt, ah, mein schönes neues Parfum, und du denkst dir als zertifizierte Nase, ja, schön, ich rieche drei Unzen Parfüm, aber ich rieche auch noch 6 Unzen Waschmittel und 2 Unzen Schweiß und 1 Unzen Döner, den du gerade gegessen hast.
Das ist dann das Schlimmste, wenn es dann nämlich ums Essen geht. Also wir schmecken ja sozusagen auch mit der Nase. Und wenn ich dann jedes Mal, wenn ich irgendwas esse, noch vorher so, da ist aber noch diese Note drin und das ist jetzt so halb gelungen und oh Gott. Aber vielleicht kann man das auch abstellen.
Das ist auch ein aussterbender Beruf bestimmt, weil Leute stumpfen noch ab. Ne? Genauso wie es überall laut ist und Leute auch jetzt auf kleinen Bildschirmen irgendwie schlechte Auflösung gewohnt sind und irgendwie Augen werden schlechter. Und ich habe das Gefühl, es gibt gar nicht mehr so viel Bedarf für Qualität. Dass man nachher sagt, ach ja, das ist ja zwar laut ISO-Norm stinkt es hier zwar, aber keiner hat sich beschwert, passt schon.
Abstumpfen weiß ich nicht, wenn du geprüft bist. Du schnüffelst dann zwar, aber das ist so wie bei Polizeihunden auch.
Ich meine die Gesellschaft, ja.
Ja, okay, das vielleicht. Aber zumindest...
Dass die normallos abstumpfen.
Ja, aber ja. Die anderen, die Profis auf jeden Fall nicht. Die müssen nämlich auch Pausen machen. Das ist wie bei den Polizeihunden. Wenn die Drogen schnüffeln sollen, dann dürfen die immer nur eine bestimmte Zeit schnüffeln und dann brauchen die Nasen eine Pause, damit sie sich überhaupt wieder fokussieren können. Und das ist bei GeruchsprüferInnen auch so.
Man da so permanent bei der Polizei in Konkurrenz zu Kommissar Rex steht, weil man sagt, okay, ich habe zwar die ISO-Nase, aber deine Hundenase ist leider viel besser. Dafür kannst du nicht sprechen und gar nicht sagen, was du alles Tolles riechst. Lass uns zusammenarbeiten. Wir bündeln unsere Kräfte.
Also mit dieser Eröffnung vielfältiger neuer Berufsfelder für alle, die uns zuhören und für uns natürlich auch, schließen wir, glaube ich, diese Folge mal ab.
Tschüss.
Bis demnächst.
Die Redaktion hatten Janine Funke und Chris Eckert. Idee Christoph König.
Hallo Leute, ich bin's nochmal, Eneas. Ich habe noch einen Tipp für euch. Vor ein paar Jahren hat eine Grundschule aus Ludwigshafen Schlagzeilen gemacht. 40 Kinder mussten da die erste Klasse wiederholen. Eine Erklärung dafür war schnell gefunden. Die Schule liegt in einem sogenannten Brennpunktviertel. Die Probleme, die den Schulalltag da erschweren, sind schlechte Deutschkenntnisse, schlechte Integration. Aber dieser Fall mit den 40 Kindern, die da die erste Klasse wiederholen müssen, der ist zwar krass, aber der zeigt eigentlich ein tiefer liegendes Problem. Unser Bildungssystem scheint irgendwie kaputt zu sein. Eine ehemalige Lehrerin, Lisa Graf, geht dem nach. In dem Podcast Durchgefallen deckt sie auf, warum unser Bildungssystem so viele Kinder im Stich lässt und was sich ändern müsste, damit Schule ein gerechter Ort wird. Durchgefallen. Wie Schule uns als Gesellschaft spaltet. 5 Folgen gibt's da, die könnt ihr hören in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.